Der Predigttext steht bei Lukas im 24. Kapitel. Es ist die Geschichte von der Himmelfahrt von Jesus. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis nach Bethanien. Dann hob er die Hände und segnete sie. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie fielen zu Boden und beteten ihn an. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und lobten Gott. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, jeder evangelische Haushalt in der Propstei hat im vergangenen Jahr den kleinen Gruß bekommen. Zum Glück gibt es den Segen. Deswegen haben wir Kolleginnen und Kollegen uns entschieden, genau dazu die Predigtreihe in diesem Jahr zu halten, zum Segen. Denn der Segen ist etwas so Wunderbares und so Kostbares. Dabei spielt er im Neuen Testament eigentlich gar keine große Rolle. Gerade mal zwei Geschichten, in denen Jesus Menschen segnet. Sie haben sie beide gehört, die Segnung der Kinder und die Segnung am Himmelfahrtstag. Gerade in dem Moment, in dem er seine Jünger verlässt, ist es tatsächlich das einzige Mal, dass Jesus seine Jünger segnet, beziehungsweise dass davon berichtet wird. Ganz spannend, oder? Im Alten Testament ist das anders. Da begegnet der Segen häufiger. Bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob, bei Josef, bei den Priestern, dazu gibt es viele Vorschriften und es ist Teil ihrer Aufgabe, aber auch sonst immer wieder. Und im Neuen Testament dann wenig Segen. Wobei das griechische Wort eulogein, wörtlich gut sprechen, schon öfter vorkommt. Allerdings in anderen Zusammenhängen. Jesus segnet oder wie meistens übersetzt wird, dankt, sprich das Dankgebet beim Abendmahl oder auch bei der Speisung der 5000 über dem Brot. Und Menschen loben, auch hier eulogein, auch hier die gleiche Formulierung, Menschen loben Gott. Aber dass Jesus andere Menschen segnet nur zweimal und dass er seine Jünger segnet nur einmal beim Abschied. Als er geht, lässt er seinen Segen. Der Segen, das Gutsprechen, bleibt selbst da, wo wir Gott, wo wir Jesus nicht ganz und gar spüren können, wo wir ihn nicht mehr sehen, nicht anfassen können, da begleitet sein gutes Wort und leitet uns. Und so ist Segen etwas für den Anfang oder den Wechsel. Wenn ich zu einem toten Menschen nach Hause gerufen werde, um ihn auszusegnen, bevor der Bestatter ihn aus dem Haus holt, dann segnen wir ja nicht, dass es zu Ende gegangen ist mit ihm, sondern dann segnen wir, dass ein neuer Weg beginnt, eine neue Reise. Man könnte sagen, ein neues Abenteuer. Aber es ist auch noch andersherum. Wo wir segnen, senden wir Menschen auch los, in das Abenteuer dieses Lebens hinein, mit dem guten Wort Gottes. Wir segnen Jugendliche in der Konfirmation, wir segnen Paare, die zusammen ihren Lebensweg gehen wollen, wir segnen den Neueinzug in ein Haus, wir segnen Familien, die zur Taufe gekommen sind und deren Leben sich mit einem Kind nochmal grundlegend verändert. Wir segnen Menschen, die die letzte Reise antreten und wir segnen am Ende jedes Gottesdienstes. Immer, immer geht es um den Aufbruch in etwas Neues, ein neues Leben, einen neuen Lebensabschnitt, eine neue Woche. Als Jesus seine Jünger segnet, ist das auch ein großer Aufbruch. Ohne ihn soll es jetzt weitergehen. Bisher haben die sich auf ihn verlassen. Es war ja nun nicht gerade ein demokratisches System da mit Jesus und seinen Jüngern, sondern es war Jesus, der Anführer war. Die Jünger haben sich um nichts gekümmert. Aber nun muss es ohne ihn, ohne Jesus weitergehen. Das ist eine Herausforderung und ein Rollenwechsel. Im Leben der Jünger verändert sich dramatisch viel. Auf einmal stehen sie in der ersten Reihe, sollen Verantwortung übernehmen. Sie bekommen sogar einen neuen Titel. Ab jetzt reden wir nicht mehr von den Jüngern, sondern von den Aposteln. Wieder ein griechisches Wort, das heißt von den Gesandten, denn sie haben einen Auftrag, eine Sendung. Ohne, dass Jesus sagt, wo und wie es weitergehen soll, gut sprechen, heißt das Wort für segnen. Und es weist die Apostel und uns auf das Reden hin, auf das Reden. Denn Worte sind mächtig. Worte können zerstören und erschaffen. Und gut sprechen, segnen, ist ein schöpferisches Wort. Nicht im Sinne von Magie. Wir können mit unseren Worten nicht zaubern wie Harry Potter. Und doch können Worte eine große Wirkung entfalten. Manche Eltern wissen das sehr gut. Sie wissen, nicht immer, aber oft, mit welchen Worten sie Kindern den Schmerz nehmen können, wenn sie gefallen sind. Sie wissen, mit welchen Worten sie Kindern Zukunft eröffnen können. Aber auch manch ein Partner kennt das und kann das. Natürlich, es gibt auch das Gegenteil. Vernichtende Worte, Worte, die treffen oder gar dem Spott aussetzen. Aber Worte sind nicht nur im Privaten wichtig, auch im Politischen sind sie von großer Bedeutung. Worte können Hoffnung wecken oder Ärger schüren, können aufheizen oder beruhigen. Als das Unwort des Jahres 2023 gewählt wurde, Remigration, da war die Begründung, dass dies ein beschönigender Begriff sei für etwas, was überhaupt nicht schön an sich ist. Schön geredet, aber nicht gut gesprochen. Und die Unwortaktion will ja immer wieder solche Worte aufdecken, denn Worte von uns Menschen haben Macht, werden gebraucht und missbraucht, auch im negativen Sinne. Ein ganz furchtbares Beispiel dazu kennen wir aus der Geschichte. Euthanasie heißt schöner Tod. Remigration gehört in die gleiche Klasse wie Euthanasie, wenn auch, Gott sei Dank, nicht in die gleiche Dimension. Aber auch Influencer haben Macht in diesem Land. Und Politikerinnen und Politiker kämpfen häufig darum, dass ihre Worte verwendet werden und nicht die der politischen Gegner. Was macht es, wenn der Oppositionsführer dem Kanzler bescheinigt, nicht mal mittelmäßig zu sein in der Art und Weise, wie Menschen die Regierung danach beurteilen? Kann es noch irgendeinen Kompromiss geben zwischen den Regierungsparteien, bei dem nicht sofort der Gedanke mittelmäßig fällt? Und was bewirkt es, wenn der Kanzler den Oppositionsführer eine Mimose nennt und der Art und Weise, wie künftig Menschen ihn wahrnehmen, wenn er auf Kritik reagiert? Worte haben eine große Macht. Medien wissen das auch und gehen manches Mal sehr unreflektiert oder vielleicht sogar sehr bewusst. Das wäre noch schlimmer damit um. Zum Beispiel, wenn Sie von Habecks Heizhammer schreiben. Eine Alliteration, hahaha, hätte es auch mit Habecks Heizhoffnung geben können. Oder wenn Sie jede unterschiedliche Meinung der Regierungspartei betiteln, droht der nächste Streit. Das verändert Wahrnehmung. Kann es überhaupt noch unterschiedliche Meinungen geben, ohne dass wir gleich Streit betiteln? Worte haben unglaublich viel Macht. Private Worte, Worte von Politikerinnen und Politikern, Worte aus den Medien. Um wie viel größere Macht haben die Worte Gottes? Das Wort Gottes. Worte, die uns Leben zusprechen, diese Welt, die uns ins Leben rufen. Worte, die, indem sie gesprochen werden, ihre Wirkung entfalten und gut werden lassen. Damit ist klar, wo der Segen gebraucht wird, wofür er ist. Natürlich nicht für die Zeit, in der wir eng bei Gott sind, für die Zeit, in der wir schon in seinem Reich angekommen sind, in der Zeit, in der schon alles gut ist, sondern für die Zeit, die wir hier in dieser Welt leben, in der eben nicht alles gut ist, in der es Krieg gibt und Drogen und Missbrauch und Ausbeutung und was nicht sonst noch alles. Vor den Jüngern liegen neue Aufgaben und der Weg ist nicht eindeutig und nicht klar, aber diesen Weg gehen sie nicht ohne Jesus, nicht ohne Gott. Die Apostel werden viel hinter sich lassen, werden vieles neu ausprobieren und erfinden müssen. Viele Veränderungen werden sie erleben. Manches wird ganz anders werden, als sie es sich gedacht haben. mit einer Gemeinde, die auf einmal Grenzen überschreitet, sprachliche Grenzen zu Pfingsten, räumliche Grenzen im Wachsen der Gemeinde, aber auch kulturelle Grenzen immer wieder.